Das ist immer wieder neue Woche, neues Glück, wie mein Kompagnon Manuel Gysi jemals sagt. Das ist immer wieder mit dem Blick Sport Podcast. Unsere Themen diese Woche ganz klar die Schweizer Fussball-Nazi. Da brodelt's und tut's und macht's vor diesen wahnsinnig wichtigen Ernstkämpfen gegen Irland und Gibraltar. Dann reden wir über die Formel 1 und ein bisschen Schwingen und ein bisschen Hockey, wie es geht.
Pro
und Konter.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt. Zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Hervorragend, neue Woche, neues Glück ist tatsächlich Stichwort. Könnte vor allem an meinem begrenzten Wortschatz liegen, dass ich immer zu dem greife. Aber spielt eigentlich keine Rolle. Jetzt brauchen wir die ganz grossen Worte und Themen. Als nächstes geht um die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Sherdan Shaqiri, der Mann, der zwar nicht gekommen ist, aber trotzdem reden alle über ihn, hat nämlich die Fußballnationalmannschaft für die zwei Matches und vor allem mit Wladimir Petkovic, dem Nationaltrainer, abgesagt. Weil nicht gegen Irland und gegen Gibraltar spielen, weil er sich im Moment auf einen Verein, auf Liverpool, konzentrieren.
Ja.
Und jetzt, was ist das?
Unsinn.
Ein Problem.
Ja, das Problem. Ich weiss nicht. Gibt es ein Problem daraus?
Ja.
Ich finde es ein bisschen bemühend. Jedes Mal ist irgendetwas mit den Nazi-Stars. Der eine ist beleidigt, weil er nicht hat selber zurücktreten. Der andere hat aus irgendeinem Grund, dann kommt er wieder nicht. Hey, immer ist etwas. Wo ist denn der Bubu? Bubu?
Was,
einfach einmal kommen.
Was willst du sagen?
Shaqiri, die Selbstüberhöhung. Jetzt muss er sich für Liverpool, für die erste Mannschaft aufdrängen. Schafft er eh nicht. Also, wenn die alle fit sind. Vielleicht einmal in einem Cup oder im Ligapokal. Weiss ich was, dass er einspringen kann, das muss er doch einmal einsehen.
Ich weiss es nicht. Eigentlich, es ist doch letztes Jahr ist es gleich gelaufen, oder? Hat er im August wenig gespielt, weil noch keine Mehrfachbelastung für, sag jetzt mal, die erste Garnitur. Und nachher im Verlauf der zunehmenden Dauer der Saison hat er dann seine Einsätze gehabt. Er hat gute Match gemacht, gute Figur abgegeben.
Die Einsätze wird er bestimmt auch wieder kriegen, weil er als Joker wirklich taugt.
Spricht eigentlich nichts dagegen, mindestens.
Nein, er ist ja unberechenbar wie nur etwas und das ist auch unterhaltsam. Ich schaue dem gerne zu, wenn er spielt. Aber immer wieder die Theatralik, der Klamauk, die Klamotten rundherum. Und bei den Nazi verstehe ich es nicht. Man hat neuer Manager, der sollte eigentlich diese Sachen ausschliessen, das müsste man irgendwie filtern vorher.
Der Pierluigi Dami, meinst du, jetzt den ersten, glaube ich, Ernstkampfauftritt sozusagen hat mit der Nationalmannschaft,
mit dem Sommer immer. Frau Dami, die das macht jetzt, ist das Pierluigi, heisst der, okay.
Ja, nochmal Safety first, das ist doch kein Missverständnis.
Man spürt da einfach nicht viel von dem Nazi-Manager jetzt. Es gibt wieder noch Turbulenzen rund um die Nazi herum, statt dass man einfach mal auf die Ruhe setzen würde.
Ja, gut. Sich
auf die Leistung konzentriert, braucht es dann den Klamauk rundherum jedes Mal.
Aber was willst du denn machen, wenn einfach einer nicht kommt? Sagt, er könnte gerade nicht.
Ja, dann muss man halt vielleicht mal durchgreifen. Dann muss man halt vielleicht mal sagen, ja gut, wenn nicht kommen willst, dann brauchen wir die nicht mehr. Dann bleib weg.
Aber es ist noch riskant, oder?
Riskant. Ich weiss nicht, was so etwas mit der Mannschaft anstellt. Also wenn es immer wieder so solche Einzelfälle gibt, die sich in einem ganz anderen Licht sehen, als tatsächlich dastehen, das kommt meistens in einem Mannschaftsgefühl auch nicht gut an.
Aber das Problem ist schon, innerhalb von der Nazi ist der Shaqiri irgendwo in der, was ist der, Top 3 wahrscheinlich, von den besten Spielern, wenn du irgendwie nach Position willst, aufschlüsseln. Oder wenn du das alles versuchst, irgendwie zusammenzunehmen und in Relation zu setzen. Also dann ist er definitiv einer von den Wichtigen und einer, der sich auch gewisse Freiheiten rausnehmen kann. Wo den Unterschied kann machen. Das ist einfach so.
Das will ich ja gar nicht in Frage stellen, dass er einer ist, der zu den Topspielern gehört in der Schweizer Nazi. Gewisse Freiheiten, ja, bis zu einem gewissen Punkt, ja, aber wieso muss das in die Öffentlichkeit kommen? Dann kann man das vorher diskutieren. Von das hat man einen Nazi-Manager, der dann vielleicht ein bisschen vorfühlen muss. Wie ist die Gefühlslage genau bei dem Herr? Und wenn er dann rausgespürt, der will nicht kommen, dann muss man versuchen, das bilateral zu lösen.
Aber was kannst du machen, wenn er einfach sagt, ich komme nicht?
Dann bringst halt eine Ausrede. Das heißt, Shaqiri ist ein bisschen angeschlagen, muss in Liverpool irgendwelche Therapien machen und so weiter, bla bla bla. Aber nicht so ein Theater jetzt.
Aber man sollte doch nicht lügen, Dino. Jetzt bringen wir unseren Kindern Jahr, Generationen bei, man soll die Worte sagen. Und jetzt kommst du da mit so einer moralisch verwerflichen Idee. Und das kann ich nicht gut
sagen. Also du setzt jetzt voraus, dass der Shaqiri die Wahrheit gesagt hat. Ja, er kommt nicht, weil er sich im Club muss aufdrängen.
Also böse Zungen sagen, er sei jetzt in der Nazi-Pause für einen ist der Beste im Liverpool-Training.
Ja, nein, der Robbie Fowler kommt, glaube
ich. Ich weiß es nicht. Noch einer aus der alten Mannschaft. Ja, ich glaube, der hat er im Griff. Ich glaube, der hat er im Griff.
Bei irgendwelchen Nationalmannschaften engagiert ist vielleicht U17 oder das bringt ihm doch nichts.
Ja, ich weiß es nicht. Also, ich muss einmal durchschnaufen. Aber klar, eigentlich kannst du es nicht bringen. Du kannst nicht vor einem Match gegen Irland, wo jetzt doch noch wichtig ist in dieser Qualifikationsgruppe. Also man hat, wenn man gegen Dänemark gewonnen hat, okay, dann hat man wahrscheinlich sich, dann hat man einfacher können darüber diskutieren, dass die Pause kannst nehmen. Ein bisschen unter Druck ist man jetzt halt schon. Und das, wahrscheinlich hätte man sogar einen Deal können machen, dass er dann gegen Gibraltar nicht muss oder so. Das weiss ich nicht. Aber jetzt spekulieren wir einmal mehr wild. Fakt ist, es eigentlich geht's nicht, aber das Problem ist, als Wladimir Petkovic kannst du fast nicht anders als sagen, okay, finde ich nicht so lässig, aber weil es der Shaqiri ist, muss ich das irgendwie schlucken und hoffen, dass es das nächste Mal wieder kommt.
Ja, wenn das so ist, oder? Wenn das tatsächlich so ist, dass er ohne Shaqiri nicht geht, wenn es darauf ankommt, dann ist es jetzt auch eine seltsame Situation.
Ja.
Dann stellt er sich gegen den Petkovic mit dem Entscheid. Und was will er damit erreichen? Also, es ist schon bekannt, dass er wichtig ist für die Mannschaft. Jetzt kommt er nicht, wenn es wahrscheinlich darauf ankommt. Ja, wenn man das Spiel verliert, mindestens mal nicht gut dann die Ausgangslage, müsste er eigentlich dabei sein. Dann stimmt irgendetwas nicht. Dann soll er entweder herstehen und sagen, unter dem komme ich nicht mehr, passt mir nicht, behandelt mir nicht gut von mir aus. Oder dann die Lösung suchen, dass es ohne Turbulenzen über die Bühne geht. Aber das jetzt wieder Unruhe aufbeschwören und Diskussionen lostreten, das ist einfach nicht gut in dem Umfeld.
Nein, gut, ist sicher nicht. Ich glaube, das sind wir uns einig. Das
hätten wir ja eigentlich wollen lösen. Das spricht auch nicht für den Dame, muss ich ehrlich sagen. Weil genau diese Situationen für so ein Problem hast, ein Nazi-Manager, der eben das Gespür haben muss, sensibel sein muss, rausgespüren sollte, da droht uns irgendetwas und das lösen wir vorher, das lösen wir bilateral, kommt nichts raus. Wir sagen einfach, es ist verletzt, gut, bringen wir so über die Bühne und das andere klären wir nachher. Das wäre mal ein Ansatz
gewesen. Ja, das Problem ist, es spricht eigentlich für niemand die ganze Situation. Es spricht weder für einen Spieler, der am Schluss seine Nazi-Kollegen halt gleich im Stich lässt irgendwie. Also da führt jetzt kein Weg dran vorbei, wenn er wirklich gesund ist. Da kann man sagen, ja, hat jetzt an gewissen Orten können lesen, dass die Leute irgendwie auf einen Erschöpfungszustand her, dass er die Pause brauche.
Erschöpfungszustand?
Ja, hat man so zwischen den Zielen an gewissen Orten können lesen. Ich bin nicht sicher, weiss nicht, ob das stimmt. Tendenziell glaube ich nicht dran. Jetzt auch mit den Kollegen bei uns aus dem Fußball geschwätzt heute, wo sich nicht so sicher sind, ob die These korrekt ist. Also, ja. Das, was man schwarz auf weiss weiss, ist, es steht im Moment nicht zur Verfügung. Das spricht nicht für ihn. Gleichzeitig spricht es nicht für die Offiziellen, wenn sie nicht in der Lage sind, das in irgendeiner Form zu moderieren, dass es eben nicht am Freitag plötzlich heisst, wenn das Aufgebot rauskommt, ist im Fall nicht dabei. Und am Montag, 3 Tage später, redet man dann das erste Mal darüber, warum und wie und was und was jetzt Sache ist, das ist auch noch so etwas. Ja. Also, eben, die Kommunikation, die hätte es besser werden um die Nationalmannschaft herum, die scheint nicht wirklich besser geworden.
Es ist tatsächlich nicht besser geworden. Ja. Es entwickelt sich nicht in die Richtung, wo man sich das eigentlich gewünscht hätte und darum ist ja die Diskussion losgetreten worden nach der WM in Russland. Eine starke Figur muss her, die genau diese Sachen moderiert, wie du sagst, wo eben auch das Gespür hat, wo Kontakt hat und wo irgendwo neutral kann arbeiten kann, ohne zu vielen Leuten verpflichtet zu sein. Und dann funktioniert so etwas. Und die Frau Dami ist offen, oder biologische Dami, wie komme ich auf
Viola Dami? Ja,
Moderatorin natürlich, jetzt bin ich drauf gekommen, jetzt weiss ich warum. Der sollte eigentlich genau die Aufgabe wahrnehmen und das Vakuum ausfüllen. Das schafft er nicht. Also, für was hat man denn das gemacht? Ist mir ein Rätsel?
Also, warum hat man es gemacht? Das ist schon klar. Offenbar ist einfach die erste Nagelprobe nicht bestanden. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder?
Gut, Kritik hat ja schon angefangen, als er nominiert worden ist.
Ja, von dir. Du hast gesagt, das sei ein uninspirierter Quatsch. Nein, Quatsch hast du nicht gesagt. Das ist leicht bulvaresk zugespitzt. Bisschen, sehr untypisch für uns.
Ein bisschen überrollt hast du mich jetzt.
Das tut mir leid. Aber es ist jetzt
Entschuldigung,
auch nicht einer von den grossen Namen, der umgeboten worden ist im Vorfeld eigentlich. Oder? Also man ist von anderen Kandidaten
ausgegangen. Dass man mal Ruhe kriegt in dem Laden. Einfach mal Ruhe. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionspunkte, das soll auch so sein. Die sollen aber sportlicher Natur sein. Alles, was mit dem Aufgebot zu tun hat, Rücktritt und so weiter, schon mit dem Berami hat es nicht geklappt, oder? Dass die Diskussionen aufkommen, das zu moderieren, das ist möglich. Aber da muss man eine starke Figur haben, die sich dann Probleme auch annimmt und nicht sich irgendwo in einem Büro versteckt und denkt, ja, das kommt dann schon gut, dann gibt es dann mal ein PK, dann erklären wir es. Nein, das muss man vorher machen. Und das deutet nicht darauf ein, dass das irgendwann einmal noch gut kommt. Jetzt sind wir eigentlich wieder gleich weiter. Es wird schon wieder um Probleme diskutiert, Aufgebote, die nicht Folgen geleistet werden und so weiter. Das sieht einfach nicht gut aus. Es tut einer Mannschaft auch nicht gut, das glaube ich nicht.
Nein, tut es nicht. Aber interessant wird es, wenn jetzt die Nazi überzeugt unter der Woche und wahrscheinlich noch gewinnt gegen Irland und das ohne Shaqiri macht. Hoffen wir selbstverständlich. Dann wird die Diskussion erst richtig interessant.
Ja, dann gibt es natürlich den Reflex innerhalb von der Mannschaft. Ja, jetzt brauchen wir die auch nicht mehr. Es geht auch ohne die und so weiter. Und das wäre eigentlich schade, weil eben tatsächlich kann man den Shaqiri schon brauchen, wenn er fit ist.
Sehr wohl kann
man den brauchen. Motiviert ist. Eben, es ist eigentlich schade, dass rundum immer wieder Eiertänze gibt. Aber eben, wenn das Ego grösser ist als alles andere, dann passiert so Zeug, oder? Und ich glaube, da mit dem Ego-Management haben gewisse Leute in dem, nicht nur im Umfeld von der Nazi, aber bei der Nazi selber auch grösste Mühe. Also die Selbstüberhöhung. Ja, das muss
ich mal... Weiss ich nicht.
Zusammen raufen kann. Und
schwierig, die Leute reinzuschauen. Es ist ja nicht so, dass man...
Sollte mal möglich
sein. Dass man jetzt extrem unerfolgreich gewesen wäre. Kann man ja nicht sagen. Kann man der Nazi nicht vorwerfen. Sie ist jetzt einfach wahrscheinlich gerade in einer heiklen Phase, wo es darum ging, die Kurve überzukommen. Aber komm, das... Klemmen wir es ab.
Erfolg oder nicht Erfolg, ich glaube da... Die Messlatte, die setzen wir dann so ein anders.
Also.
Jetzt geht es zuerst mal darum, um die Quali überstehen, dann...
Und dann schauen wir weiter. Jetzt schauen wir vor allem auf die Bundesliga. Das hat am Wochenende, Samstagabend, Union Berlin daheim Dortmund geschlagen.
Ja.
3-1. Der Urs Fischer hat schon vor dem Abpfiff hat man eine Choreografie gewidmet. Ich glaube, jetzt müssen sie wahrscheinlich auch Wochenende machen, wenn das so weitergeht. Also, sehr eindrücklich, das Ganze. Wer erreicht sein Saisonziel eher? Union, wo die Klasse halten. Oder Borussia Dortmund, wo ja vollmundig angekündigt hat. Anfangsjahr, Anfangsspielzeit, wir wollen Meister werden.
Ja, Gott, vollmundig, da muss ich es jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen. Man hat dann immer vorgeworfen, sie sind am Tiefstapeln die ganze Zeit und immer nur auf Bayern verwiesen. Und jetzt haben sie mal gesagt, ja, ist gut, wir nehmen die Herausforderung an, wir wollen Meister werden, finde ich komplett richtig. Das darf man sagen. Und dann kann man nachher auch nicht bei der ersten Niederlage wieder, wie sagt man dem?
Ich weiss nicht, es kommt darauf an, was du sagen willst. Zurückbuchstabieren, einen Rückzieher machen, den Schwanz einziehen.
Elegant ausdrehen, nein, so brachial. Einfach ein bisschen.
Mann vom Volk,
ein bisschen einfacher Wort. Noch behalten, würde ich sagen. Okay. Lassen wir die einfach mal machen. Letztes Jahr haben sie am Anfang einen Lauf gehabt und haben am Schluss nachher irgendwie nicht mehr gewusst, wie sie gegen die Kleinen gewinnen oder Punkte holen. Vielleicht lernen sie jetzt aus dieser Erfahrung und wachsen an dieser Aufgabe. Das klingt jetzt schön.
Mhm.
Natürlich ist es nicht schön, wenn du als Meisterschaftsfavorit beim Aufsteigen 3-1 verlierst. Und dann musst du vorwerfen lassen, hättest du nicht gekämpft. Das finde ich besonders brutal. Also, Dortmund hat, glaube ich, phasenweise 80% Ballbesitz gehabt. Und nachher wird dann vorgerechnet, sie sind weniger gelaufen.
Ja, gut, ist ja logisch.
Wenn du den Ball laufen lässt, dann läuft der Gegner. Also, das ist dann schon zu einfach. Ich glaube, die sind einfach mental überfordert gewesen, vielleicht. Dass, nicht damit gerechnet haben, dass die Berliner so widerstandskräftig und fähig sind. Und dann plötzlich Goal schiessen, was sie nicht erwartet haben. Und dann kannst du als Favorit nicht mehr reagieren. Das ist eine mentale Blockade, mehr nicht.
Also, du wirst ständig das Goal schiessen zermürben. Das ist natürlich fatal, auf lange Sicht. Das müssen wir dann irgendwann abspielen.
Die Lösung wäre, kein Gegengoal kriegen.
Mhm, das ist der Trick.
Die Schwäche, die Dortmund hat, sagt man ja bei stehenden Bällen.
Hat sich auch wieder mal bestätigt.
Ist natürlich eine knifflige Variante gewesen, das Goal, das Union schiesst vom Eckball aus, dort,
haben wir jetzt flach, auch schon mal gesehen.
Flach auf der 16er.
Haben wir auch schon gesehen.
Ja. Ich sage jetzt nicht so, außergewöhnlich, dass man es nicht verteidigen könnte. Aber überrumpelt worden eben vielleicht, weil es mental nicht ganz parat sind. Aber es können immer noch beide ihre Ziele erreichen.
Ja, wäre aber eher.
Ich tippe auf Union. Muss ich ehrlich sagen. Wieder borstig. Das habe ich gerne bei diesen Aufsteigern. Auch Paderborn zeigt sich mit Ecken und Kanten und es wird gemarkt und du. Die wehren sich gegen alles. Ein Trainer, der an der Seitenlinie das Rumpelstilzchen macht.
Du meinst den Herr Baumgart,
der Steffen Baumgart. Finde ich recht unterhaltsam, muss ich sagen. Und die spielen Angriffsfußball par excellence, oder? Obwohl sie eigentlich die Möglichkeiten gar nicht haben. Aber so zeigst du dem Gegner auch Mut. Und das macht Berlin auch. Oder haben sie es zumindest am Samstag gemacht.
Weißt du, was ist das Problem von Berlin?
die Halbförsterei.
Nein, garantiert nicht. Das ist der grosse Vorteil. Der Lothar Matthäus ist jetzt Urs Fischer-Fan und tut Union. Also eigentlich hat er sie jetzt schon verwunschen, indem er geschwärmt hat von dem Auftritt, indem er Urs Fischer in Himmel gelobt hat. Das ist gefährlich. Lothar Matthäus ist für mich so ein bisschen, weiss nicht, das Gefühl, das könnte sich noch rächen.
Also jinxed, meinst du?
Ja, versuche das nicht auf Englisch zu sagen, damit wir nicht so furchtbar hipsterig daherkommen.
Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht an die Macht
vom Kiss Lothar of Matthäus. Death vom also, Lothar Matthäus. Nein. Doch, ich glaube, das ist der dunkle Ritter vom deutschen Fußball. Jetzt, wo er schon beim FC Bayern wieder irgendwie halb drinnen ist, in irgendeiner Form, hat er in so einem, was ist es gewesen?
Greenkeeper.
Twitter-Video dürfen mitspielen. Also, weiter weg vom Greenkeeper ist er dort nicht mehr. Das geht aufwärts. Und jetzt fuchst er sich bei Union rein.
Das ist die Hürde, oder? Hat der Uli Hoeneß gesagt. Nicht einmal als Greenkeeper, solange er noch dort ist. Gut, jetzt ist er auf dem Rückzug, aber er ist immer noch irgendwo im Aufsichtsrat präsent.
Die scheinen sich dort Klinke in die Hand zu geben. Uli und der Lothar.
Bedingung gewesen. Vielleicht hat der Kahn gesagt, ich komme aber nur, wenn der Lothar mindestens auf Greenkeeper
ist. Das wäre noch Spass, ja. Keine Ahnung. Ja, wenn aber wir nochmal spekulieren.
Wir sollten nicht zu fest auf den hören. Also, ich glaube, ja. Er hat es richtig gesehen, ja. Wenn 3-1 gewinnst gegen Dortmund, dann wirst du gelobt.
Hast du auch nichts dafür.
Bringt sie so mit sich.
Ich würde einfach die Dortmunder noch nicht abschreiben. Ist früh in der Saison. Gegen Berlin ist auch, gegen eine andere Berliner Mannschaft ist auch Bayern, gestolpert. Im ersten Spieltag hat man zwar sehr gut gespielt, aber nur 2-2 rausgegangen aus dem Match. Also, das Berliner Pflaster, das scheint, den Titelkandidaten im Moment nicht allzu gut zu tun. Ja, die können sich auch noch ein bisschen finden. Also, man hat dann doch den einen oder anderen neu drin. Brandt, wo man zum Beispiel ins Inkommt, wo nicht einmal so schlecht war. Und einfach am Schluss hat man dann so der letzte Pass hat man definitiv nicht gefunden. Ja. Und verlierst dann halt 3-1. Aber komm, wir reden über ein trauriges Thema.
Das trauriges Thema, ja, Formel 1 das Wochenende eigentlich betrifft Formel 2, Vorprogramm von Formel 1, Todesfall, einen schweren Unfall gegeben in Spa, ja. Antoine Hubert, der abgeschossen worden ist in einer Situation, wo man sagen muss, kommt nicht jeden Tag vor dem Rennsport, Kurve wie Tor Rougens, unübersichtlich über eine Kuppe, und nachher hat es eine Kollision gegeben, ein Unfall vom Reifenstapel zurückprallt, aber nicht auf die Strecke zurückprallt, sondern eigentlich in die Auslaufzone rein, und der nachfolgende Pilot ist dann ausgewichen, weil auf der Strecke selber auch noch einer gestanden ist, und hat seitlich frontal getroffen.
Und dann ist fertig gewesen.
Mit 270 und, die Monocoques sind schon stabil. Die sind verkleidet mit allem möglichen Aufprall, Geschwindigkeit, wirklich frontal, garantiert bis 270. Aber seitlich natürlich nicht. Und eine Situation, die es nicht jeden Tag gibt.
Nein. Was ist jetzt der Fluch ein bisschen von der Auslaufzone? Könnte man sagen, oder?
Das ist natürlich immer so. Man beschäftigt sich dann mit dem Thema. Und einerseits finde ich es gut, man versucht dann vielleicht noch existierende Mängel im Sicherheitsnetz zu flicken. Andererseits begibt man sich auch auf eine Suche, die vielleicht kein Ergebnis bringt. Wenn man nämlich vergisst, dass, egal welche Massnahmen das man trifft in dem Sport, was so schnell zu und her geht, und zum Teil auch unberechenbar ist, halt immer etwas passieren kann. Man schließt so viel wie möglich aus, aber ich glaube, alles auszuschliessen ist eigentlich gar nicht möglich. Ja,
aber in dem konkreten Fall, wenn der andere Fahrer nicht ausweicht in die Auslaufzone, weil er sich das auch gewöhnt ist, weil er weiss, auf dem Asphalt kann ihm wenig passieren eigentlich. Eben, ich glaube, es ist so eine Sicherheits, habe ich mir vorher erklären, so eine Sicherheitsillusion ein bisschen.
Genau.
Also man hat die eingeführt, vor allem eben, dass es die Überschläge nicht gibt. Dass man einfach im Prinzip,
früher in der Kiesbeck.
Dann kehrt das Auto und dann liegst du mindestens auf dem Kopf und wenn es dumm läuft, passiert dir vielleicht etwas. Im Normalfall sagt man aber heute, liegst du einfach auf dem Kopf, bis sie dich wieder rausholen, wenn eben nicht einer in die reinfährt.
Ja, und dort passiert meistens nichts, außer es ist natürlich wahnsinnig unangenehm, kann ich mir vorstellen, wenn du auf dem Kopf liegst.
Ja, wahrscheinlich schon,
Wie schnell das Treffer kommen oder ob es noch brennt und so weiter. Aber der Sicherheitsgedanke ist ja gewesen dort, du willst auf keinen Fall in die Auslaufzone reinkommen, wenn es ein Kiesbett hat, weil die Gefahr besteht, dass auch wenn du nicht überschlägst, nicht mehr rauskommst dort, bleibst stecken. Das heisst, du musst versuchen, auf der Strecke zu bleiben und dann halt umso vorsichtiger zu sein. Und das heisst, dass vor allem die Nachwuchspiloten kennen das nicht mehr. Das heisst, sie sind sich daran gewöhnt, dass in jeder Auslaufzone einfach asphaltiert ist. Das heisst, wenn du ausweichen musst, die Chance ist gross, dass du dort einfach durchfahren kannst. Und das ist jetzt am Uber zum Verhängnis geworden. Die Frage ist, kann man das überall machen? Es gibt Auslaufzonen, wo die Geschwindigkeit geringer ist, sage jetzt, eine Gefahr auch geringer ist, dass einen ausweicht und dort in einen reinfährt. Und dann macht es schon Sinn, dass man weiterfahren kann und nicht jedes Mal muss das Rennen unterbrechen, weil der Sicherheitsgedanke nach einem Bianchi-Unfall zum Beispiel ist in Suzuka passiert, wo er in ein Räumfahrzeug hineingefahren ist, wo dort, das Auto vom Sutil geborgen hat. Die Gefahr, die will man ausschliessen, oder? Das heisst, wenn irgendwo geschafft wird, geborgen wird, dann wird eigentlich nicht mehr normal Rennen gefahren heutzutage. Das heisst, es kommt dann ein virtuelles Safety-Car und somit schliesst man eigentlich die Gefahr schon aus. Darum, wahrscheinlich wird man irgendwann wieder zurückgehen zu diesen Kiesbetten oder man findet eine andere Lösung, vielleicht ein anderes Material, wo eben speziell noch die Überschläge kann verhindern, aber gleichzeitig die Kehren so abbremst, dass sie nicht mehr durchrauschen nachher.
Aber im Endeffekt ist es auch gleich ein Sport, wo wahrscheinlich einfach
so brutal und fatal, dass es tönt, aber ja, Reitumfälle gibt es auch Haufen und man verbietet Reitsport auch nicht. Ich meine, es geht nicht einmal um
Wieso Sport, eigentlich nicht? Egal, blöd, dummes Thema, wollen wir nicht damit anfangen. Reden wir über etwas, wo mindestens ich mich ein bisschen sattelfester fühle. Schwingen, noch einmal, sag ihr
nicht. Setzen wir nochmal nach.
Lasst uns nicht los. Nein, also es gibt eigentlich eine Episode, wo wir noch kurz darauf eingehen wollen. Christian Stucki und sein Trainer, der Tommy Herzog, haben das am Sonntag im SRF, ich glaube im Sportpanorama ist es gewesen, erzählt, dass der Herzog seinen Schützling zum Grennen gebracht hat, oder zum Latschen, wie die Stucki gesagt hat.
Oder zum Brühlen.
Hat ihm vor dem Schlussgang, hat er ihm von seiner Familie erzählt, von seiner Frau, also vom Stucki seiner Familie, Stucki seiner Frau und Kind. Und wie stolz, dass die schon auf ihn siegen, um irgendwie den Mann zu lösen. Er hat das Gefühl gehabt, sie zu verkrampft, er müsse jetzt einfach mal grennen, das müsse raus. Wahrscheinlich finde ich das noch eindrücklich, ich finde das gut. Also, finde auch Emotionen eigentlich nicht unbedingt etwas Schlechtes, gerade bei den stoischen Schwinger, oder sonst eher unterdrücken. Nein. Jetzt ist eigentlich die grosse Frage, wer sollte sonst einmal durchschütteln, so richtig?
Ja, spezifisch jetzt auf die Schwinger wünschte ich mir, dass vielleicht beim Arm Norlik, dass er ein bisschen lösen könnte, die mentale Blockade, die er vielleicht hat. Dass
die Bündner Landsmann.
Ein bisschen auf das Publikum einladen, ein bisschen lockerer wirken, was auch eine Ausstrahlung hat auf Gegner und auf alle rundherum, würde vielleicht etwas bringen. Kann ich mir bei ihm aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Dass er das zulässt?
Dass er das zulässt, nein. Kann ich nicht. Ich finde es sehr sympathisch und wenn der Trainer natürlich herausgefunden hat, hey, so kann ich vielleicht die letzte Blockade, die noch oben ist, er hat ja sehr locker gewirkt, auch schon vorher. Und dann wieso nicht? Ja, wunderbar. Und bei dem ist das alles raus und nachher hat er gesagt, ja, jetzt frisch drauf los wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er das so auch gemacht hat oder nicht, wahrscheinlich schon, aber ob es dann den gleichen Effekt hat oder ob er mit der gleichen Überzeugung dahinter gegangen wäre, das weiss ich nicht.
Geschadet hat es auf jeden Fall nicht. Und der Stucki ist mindestens überzeugt, dass es in irgendeiner Form geholfen hat. Also schon mal nicht so schlecht. Ich glaube, der Sherdan Shaqiri müsste mal durchschütteln.
Ich weiß aber nicht, vielleicht, dass der Typ ist zum Brüllen.
Vielleicht am besten mit dem Petkovic zusammen, die sollen zusammen mal rennen. Sich ihr Herz ausschütten gegenseitig. Ich kann ja 8 Bier trinken dazu, ich weiss es nicht. Dann würden sie sich wieder verstehen.
Jetzt bewegen wir uns auf der Ebene von den Baumumarmern und da bin ich dann sehr vorsichtig.
Wieso? Was ist das mit Baumumarmern? Ja, hast du den Chris von Rohr gesehen irgendwo da?
Die brüllen doch auch die ganze Zeit und dann gehen sie Bäume umarmen und dann kommt die Energie und was ich.
Ah ja, wieso nicht, wenn es nützt?
Ja, wenn es nützt, aber das ist etwas anderes. Der Trainer vom Stucki, der kennt den ganz genau. Und hat ihm vielleicht hat er das gar nicht beabsichtigt, dass der brüllt.
Hat er ihm behauptet.
Also er hat wählen, dass er brüllt. Das finde ich jetzt erstaunlich.
Er hat es so gesagt. Und ich habe keinen Grund, am Wort vom grossen Tommy Herzog zu
zweifeln. Ja gut, dann sei es so.
Sei es wie
soll. Umso besser, ob das bei anderen den gleichen Effekt hat, dann ist vielleicht der eine ist vollkommen paralysiert nachher und kann überhaupt nichts mehr und will nur noch heim. Also ich weiss nicht. Ich wäre vorsichtig. Also wenn es mich früher zum Brüllen gebracht hätte in der Garderobe vor dem Spiel, dann wäre ich wahrscheinlich aufgestanden, den Schlitz abgezogen und wäre heim.
Ja.
Weil...
Hätte vielleicht der ein oder andere Abwehrbock nicht gegeben. Das hat nicht unbedingt negativ für den Teamerfolg. Wären wir doch früher drauf gekommen. Egal. Genau. Aber Eishockey ist ein gutes Stichwort. Der Winter kommt ja. Man spürt es draussen. Es ist nicht mehr 30 Grad. Also man kann schon fast wieder schlitteln. Und in Russland wird schon Eishockey gespielt. Sven Andrighetto heisst der gute Mann, aus der, der Sommer aus der NHL auf Russland gewechselt, die KHL.
Ja.
Gerade in der ersten Linie gespielt für Avantgarde Omsk, gerade einen Assist gebucht. Und jetzt schauen wir auch in KHL.
Ja, was heisst alle? Also, wir sind ja immer ein bisschen skeptisch der KHL gegenüber, weil wir uns von der NHL quasi alles vorbeten lassen. Das ist die einzige gross gute Liga, die es gibt. Also, wir schauen da verfolgend, sagen wir so, KHL schon länger. Es gibt sehr gute Spiele dort. Es gibt Neuerungen, die es in der NHL nicht gibt, was dort versucht wird. Es ist ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal, traditionell als der NHL. Sehr gutes Niveau zum Schauen. Schade, dass wir nicht mehr Schweizer dort haben. Das muss ich sagen. Es wäre wär gut für die Nationalmannschaft, wenn wir mehr Spieler im Ausland hätten und nicht nur Spieler in der NHL, eben, sondern auch in der KHL, die ein viel besseres Niveau hat als unsere National League.
Ist vielleicht die Chance, dass jetzt eben vielleicht der ein oder andere, also Fan, meine ich jetzt, ein Auge mehr auf die KHL wirft, wo eben, je nachdem sehr gut Hockey gespielt wird, was so ein bisschen, also ich finde, es gibt gute Gründe, auch skeptisch zu sein, wenn du schaust, wie die Fluktuation von den Teams zum Beispiel ist. Man hat sich, glaube ich, massiv übernommen am Anfang. Die Grösse von der Liga, da hat man wieder zugemacht. Dann Omsk spielt jetzt auch nicht daheim, sondern irgendwo in Moskau, glaube ich.
Ja, also es ist, neue Halle bauen.
Gibt da irgendwie so ein paar Krücken, wo, ja.
Ja, man darf nicht vergessen, es
ist eine Retortenliga.
Es sind Russen. Und die machen, was sie wollen. Es gibt auch einen Salary Cap eigentlich, aber den gibt es auch nicht. Also, wenn eine Mannschaft mehr ausgeben, weil dann gehen sie mehr aus. Die kann man nicht kontrollieren, oder?
Aber ich find, also könnte man schon, wenn man will,
wahrscheinlich. Wenn die Russen das würden wollen, ja, aber von außen kann man sie nicht kontrollieren. Das würde ich damit sagen. Es hat einen gewissen Charme, muss ich sagen, wie die Russen selber auch haben, oder? Das ist eine ganz spezielle Angelegenheit in Russland. Und auch die Liga, die sich selber vollkommen überschätzt hat, auf die Huttwil-Helvetics, die mal angekündigt worden sind, von 20 Minuten vor 10 Jahren oder so. Kämen jetzt dann...
Die kommen gleich. Warte noch. Die holen sich dann den Andrighetto. Das ist der erste Trade, den sie machen.
Das ist vielleicht ein bisschen das Problem gewesen, oder? Das ist natürlich eine sehr grosse Konkurrenz von der Champions League, die nachher unser Thema sein wird. Die KHL sehen sich... Der Name sagt schon, Continental Hockey League. Sie sehen sich ein bisschen als europäische Grossliga. Die Idee wird nicht aufgehen, wenn es das Team in China gibt. Und Expansionspläne, die gehen es nie auf, aber es wird sich nicht konkretisieren lassen. Aber jederzeit empfehlenswert, um das zu schauen. Kurz angeschnitten, noch Champions Hockey League hat auch angefangen. Für mich hat das im Moment einfach nur Vorbereitungscharakter, weil Meisterschaften noch nicht angefangen haben. Finde ich schade, müsste man irgendwie verschieben können, um die Champions League ein bisschen stärker.
Es ist ein blöder Termin, es wäre nämlich eigentlich gutes Hockey, oder? Es wären gute Gegner, nur, und das ist eigentlich traurig.
Das Problem ist einfach, wenn du jetzt in der Vorbereitung gegen deren Gegenspiel spielst, bringt es nicht so wahnsinnig viel, weil die auch noch nicht auf dem besten Niveau sind. Und ab einem gewissen Niveau beim Profisportler profitierst du nur noch, wenn du auf dem höchsten Niveau spielen kannst. Und das Vorbereitungsgeplänkel, das müsstest du eigentlich nur nutzen, um eben Vorbereitungsspiele zu machen, aber noch nicht so eine Meisterschaft wie Champions Hockey League.
Aber das macht mir aber einfach nicht mehr Zuschauer kommen als in der Vorbereitung würde kommen, wahrscheinlich, oder?
Also, das ist grundsätzlich das Problem.
Der europäische Eishockey-Fan ist eher so ein bisschen lauwarm der ganzen Liga gegenüber. Das ist eigentlich schade.
Es ist schade, ja, weil der sportliche Kalt ist zum Teil grossartig, muss ich sagen. Vor allem, wenn man natürlich gegen Finnen und Schweden spielen kann. Das Problem ist halt einfach auch dort, die ganz grossen Namen gibt's im Hockey nicht. Die sind in der KHL oder natürlich in der NHL. Und wenn eine schwedische Top-Mannschaft kommt, der eingefleischte Fan, der kennt die Leute natürlich, aber dem, wo man noch ein Ticket verkaufen will, der kennt die nicht und dann lässt sich die Leute
durch das nicht anlassen. Lieber zum sechsten Mal gehen, zu Gambri schauen, statt irgendetwas. Ist jetzt ein rein zufällig gewähltes Beispiel, ist mir als erstes in gekommen. Ja. Bloß nicht attackiert, viele irgendjemand. Ausnahmsweise. Gehen wir zum Endspurt?
Ja, gut.
Angst. Bis dann.
Endspurt.
Mein Stichwort ist NFL. Die Saison fährt jetzt dann an. Da gibt es einige Leute, die man vermisst. Einige vermissende Ausrüstungsgegenstände. Das ist ganz seltsam.
Ja, man ist auf der Suche. Also nein, es gibt eine grossartige Geschichte. Antonio Brown, das ist eigentlich einer der besten Wide Receiver. Das sind die Ball fallen. Und der Quarterback weigert sich, oder hat sich jetzt lang geweigert, mit dem neuen Helm zu spielen, den man ihm vorgeschrieben hat. Weil der alte ist nicht mehr den Sicherheitsstandards. Entsprechend ist in Streik getreten. Man darf gespannt sein. Also am Donnerstag geht's los mit dem ersten Match. Nacht auf den Freitag. Erstens überspielt, zweitens mit welchem Helm und drittens wie gut. Weil er hat sich dummerweise auch noch in einer Kältekammer in Frankreich die Füße kaputt gemacht. In so einer Kryokammer, wo es eiskalt wird. Ist er, glaube ich, mit irgendwelchen Vans-Turnschuhen rein, statt mit richtigen Schuhen, die dafür gemacht wären. Also, naja, sehr interessant.
Also.
Dann ist Andrew Luck zurückgetreten. Eigentlich ein sehr guter Quarterback, der seine Indianapolis Colts ein bisschen aus dem Rennen um den Super Bowl genommen hat. Die sind so ein bisschen Geheimfavorit gewesen. Jetzt, ja, New England wieder der grosse Favorit. Dazu wahrscheinlich Kansas City mit ihrem Patrick Mahomes, der sehr attraktiv ist zum Schauen. Sehr offensiver Footballspieler. Und grandios. Cleveland Browns. Jahrelang der Fussabtreter von der Liga gewesen. Jetzt plötzlich in der Top-Hälfte wahrscheinlich. Mindestens. Vielleicht sogar mit Chance auf mehr. Ist noch lässig.
Hey, wie viele Spiele werden sie gewinnen?
Ja, mehr als 8 sicher. Also,
sicher?
Die Saison hat 16 Matches. Muss man vielleicht noch sagen.
Mhm. Das weiss ich gar
nicht. Das weisst du. Und ich sage, ja, doch, 8 bis 9.
Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig bei dir noch, wie viele Matches haben die in den letzten 10 Jahren zusammengerechnet?
Müsst ihr nachschauen, aber es sind nicht viel gewesen. Sind wahrscheinlich nicht, in den letzten 10 Jahren sind sie wahrscheinlich etwa, das ist gefährlich. Da kann man sich jetzt vertun. Wahrscheinlich haben sie eigentlich mal 5 oder 6 Sekunden. Aber nicht viel.
Gut, machen wir weiter im Sinn vom Endspurt.
Jawohl, schnell, Roger Federer. Ich denke noch lange nicht an Endspurt. In New York an der US Open hat er gesagt, er könne sich vorstellen, beziehungsweise nicht ausschließen, bis 40 zu spielen. Gute Idee.
Sehr gute Idee. Ich schaue zu, also, solange der so spielt, wenn er jetzt spielt. Ja. Bloß nicht zu früh aufhören. Bloß nicht. Würde ich sagen. Oder? Gut. Dann gehen wir zum FCB, der verstärkt sich nämlich in allerletzter Sekunde vom Transferfenster. Noch ist jetzt der FCB quasi IB schon wieder einen Schritt voraus?
Nein, natürlich nicht. Man hätte etwas müssen machen, aber man hat auch etwas gemacht. Es sind, glaube ich, solide Leute, die man da geholt hat. Den Bergström kennen wir noch von GC, das ist ein guter Verteidiger. Müsste eigentlich die Abwehr stabilisieren. Und dann hat man vorne auch noch etwas gemacht.
Was denn?
Der Herr Ramirez, der da kommt, ein sogenannter Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Jetzt hast du das Gefühl, ich wüsste es nicht, gell? Ah, das Grinsen. Ja, nein, nichts.
Habe ich gewusst, dass man nicht gelingt.
Nichts. Der Ramirez, das sei ein sehr guter, wahrscheinlich ein Achter, würde man sagen. Box-to-Box-Mittelfeldspieler, eben, hat der Rudi Zbinden gesagt, glaube ich. In diesem Zusammenhang. Und dann sollte es vorne noch einen haben, der knipst. Also von dem her, man hat sich wahrscheinlich nicht schlecht verstärkt.
Box zu Box.
Aber, weißt du, was das ist?
Den Terminus?
Ja, wir Hipster brauchen den. Ah. Also von 16 Meter rum zu 16 Meter rum, von Strafraum zu Strafraum. Das sind die so rumwieseln. Und können säckeln und gleichzeitig spielerisch auch noch etwas drauf haben. Und etwa die meinen können abgrätschen. Wir sind im Endspurt und wir reden ganz zum Abschluss noch über Marcel Hirscher. Der könnte am Mittwoch seinen Rücktritt geben. In Österreich sind sich da diverse Medien einigermaßen sicher, dass er, ich glaube, mit 30 aufhört, was sehr früh ist. 7-mal WM-Gold, 2-mal Olympia-Gold, grosse Karriere. 8-mal den Gesamtweg gewonnen, haben wir das da alles fein überall aufgeschrieben. Jetzt ist auch die Frage, was bleibt dir als Erinnerung von Marcel Hirsch?
Nicht das Gleiche wie dir, das kann ich jetzt schon sagen. Weil ich habe mich mehr auf die Sportlichen verlassen bei dem, haben dem immer sehr gerne zugeschaut. Einfach die Überzeugung von dem, dass er die Läufe noch runterbringt unter höchster Belastung, ist ja vielfach als Letzter dann im zweiten Lauf gegangen und in den allermeisten Fällen souverän und noch schneller runtergebracht. Also, wenn man dem zugeschaut hat und jemand auch die Videos gesehen hat, wie der trainiert, ja, absolut Profi gewesen, riesen Ausstrahlung, ja. Also irgendwie ist es schade, aber irgendwie ist es auch eine Chance, dass es mal ein bisschen spannender wird, wenn er nicht mehr rum ist, weil, wenn er fit gewesen ist, hat er eigentlich immer gewonnen, oder? Es war so schön gewesen, zum Zuschauen, aber nicht wahnsinnig spannend.
Nein, mit dem Christopher sind zum Beispiel im Slalom jetzt schon etwa die mal einen
kamen. Konkurrenz
erwachsen. Nicht können. Oder der Herr Pintiro hat auch auf seine alten Tage noch einmal gezeigt, dass er
doch vielleicht hat er drum, vielleicht hat er darum aufgehört, weil er gemerkt hat, dass...
Er hat noch nie aufgehört.
...wird, oder er hört darum auf, weil er merkt, dass es vielleicht immer schwieriger wird, um das Niveau zu halten. Und wenn du dich an das gewöhnt hast, hast du plötzlich keine Lust, um plötzlich nur noch Zweiter zu sein.
Sozusagen der Antifederer. Man weiß es nicht genau. VV, du hast es schon angedeutet. Was mir bleibt, ist natürlich wieder der Klamauk. 2015 Madonna die Campiglia, wo die, die Kamera, und eigentlich ist es nicht lustig, bevor ich das Video noch einmal angeschaut auf YouTube. Es ist ja gut ausgegangen, es ist niemand schade gekommen, aber es ist fast eine Kamera auf den Kopf gefallen, ja, während es im Lauf.
Es ist nicht ganz, nein. Darum ist es eben noch lustig.
Richtig, wir sind verschrocken und er, glaube auch im Nachhinein, weil er es dann irgendwie mitbekommen hat. Ah, das ist meine Haupterinnerung an Marcel Hirsch. Das qualifiziert mich wahrscheinlich komplett, aber was wollen wir machen?
Ja.
Bin ein einfaches
Gefühl. Also wenn das früher passiert wäre, zum Beispiel mit Piero Gross, da hat man gesagt, das ist Gustav Döni gewesen, der die Kamera sabotiert hat, aber weil es damals die Kameras noch nicht gegeben hat,
ja, vor allem,
hat man es eben auch nicht gesagt.
Vor allem wäre es eine grössere Kamera gewesen. Also es hätte können ganz üble Folgen haben.
Es wäre auch ganz seltsam gewesen, wenn eine so grosse Kamera damals einfach vom Himmel gefallen wäre.
Ja, sehr. Das Mysterium.
Dann müsste sie quasi aus dem Helikopter gefallen sein, was Befürchtung laut hätte werden lassen, dass der Helikopter auch noch kommt. Also furchtbar. Nein, lassen wir das.
Eben.
Lassen wir das.
Es ist ein Schreckensszenario, das du da aufbaust. Und ich denke, mit diesen beruhigenden Wort verabschieden wir uns für uns ja im Prinzip podcasttechnisch ein wohlverdientes Wochenende. Wir wünschen den Nazi viel Glück.
Schöne Ferien.
Und eine gute Zeit. Bis nächste Woche.
Ade.
Tschüss zusammen.